gesagt, es geht heute weiter im Kapitel 11 und ich werde heute beim zweiten Teil die Fortsetzung machen vom letzten Sonntag. Es war vielleicht nicht jeder letzten Sonntag da, deshalb, damit wir den Zusammenhang einfach nochmal ein bisschen so präsent haben, möchte ich einige wichtige Gedanken nochmal aufgreifen. Paulus war ja mit folgender Frage ins Kapitel 11 gestartet: Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Und er beantwortet diese Frage selber ganz entschieden: Das sei ferne, das kann gar nicht sein, davon ist keine Rede. Und in Vers 11 führt Paulus dann aus, wie Gottes Plan mit seinem Volk und anderen Völkern aussieht. War es nun Gottes Absicht, dieses Volk fallen zu lassen, weil sie sich von Christus abgewandt haben? Nie und nimmer. Weil das Volk Israel die rettende Botschaft abgelehnt hat, wurde der Weg bereitet, um den übrigen Völkern diese Botschaft zu bringen. Auf diese Weise wollte Gott sie eifersüchtig machen. Auch interessant, eifersüchtig in diesem Zusammenhang. Und dazu bewegen, dem Beispiel der anderen Völker zu folgen. Ja, das haben wir letzten Sonntag dann auch schon gehört. Ja, wir gehören ja zu diesen anderen Völkern. Wir haben quasi auch davon profitiert, dass ein Großteil des Volkes Israel ihren Messias in Jesus noch nicht erkannt hat. Und so ist dann das Evangelium zu den Heiden gekommen und damit auch zu uns. Und Paulus hatte ja diese geistliche Wahrheit auch ja, mit einem Bild vom Ölbaum veranschaulicht. Und dabei stellt Israel diesen Ölbaum dar und einige Zweige wurden da quasi herausgebrochen. Und an ihre Stelle wurden wilde Zweige, die für die anderen Völker stehen, wurden da wieder eingepfropft. Also das sind diese anderen Völker. Und Paulus warnt die Heidenchristen in Rom. Und da habe ich, glaube ich, da auch den Vers, genau, 20 und 21. Seid deshalb nicht hochmütig, sondern passt auf, dass es euch nicht ebenso ergeht. Denn hat Gott die Zweige des edlen Ölbaums nicht verschont, wird er euch erst recht nicht schonen. Er gibt den Hinweis, dass Gott sein Volk Israel wieder in den Ölbaum einpfropfen wird. Ja, und damit sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, an dem Paulus das Geheimnis von der Errettung des Volkes Israel lüften möchte. Genau, und da steigen wir jetzt ein. Also ab hier geht jetzt dieser zweite Teil los, Römer 11, ab Vers 25. Und das ist die Neues Leben Bibelübersetzung. Ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Freunde, damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet. Das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Und dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es schon bei den Propheten geschrieben steht. Ein Retter wird aus Jerusalem kommen und er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien. Dann werde ich einen Bund mit ihnen schließen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Viele Juden sind jetzt zwar Feinde der guten Botschaft, doch das geschah für euch. Aber aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaak und Jakob sind sie nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Und sie gelten für immer. Also Paulus spricht hier davon, dass die Gläubigen in Rom das Geheimnis von der Errettung des Volkes Israel verstehen sollen. Und da geht es jetzt nicht um irgendein Geheimwissen, aber so wie Stefan schon sagte, es geht um Offenbarung. Und Offenbarung können wir uns nicht nehmen oder einfach nur lesen, sondern die muss uns von Gott geschenkt werden. Und es geht auch nicht nur um reine Informationen, sondern ja, es geht hier um das Geheimnis der Errettung des Volkes Israel und ja, es geht um das Heilshandeln Gottes mit seinem Volk. Das war vorher verborgen, wie er das machen will, aber jetzt bringt er es ans Licht. Und es ist nicht in menschlicher Logik zu fassen, sondern wird begründet in seiner göttlichen Erwählung und in seinem großen Erbarmen. Denn nach menschlicher Logik müsste man sagen, ja okay, also Volk Israel, ihr hattet lange die Chance, ihr habt es einfach versäbelt, ihr habt es nicht die Kurve gekriegt, ihr habt verspielt, okay, jetzt sind andere dran, tschüss, geht nach Hause, das hat keinen Wert mit euch. Das wäre jetzt so die logische Reaktion, die man haben könnte. Aber eben, das wäre menschliche Klugheit, menschliche Logik, die zwar auch irgendwie eine gewisse Logik hat, aber bei weitem nicht an Gottes Weisheit und an das erwählende Erbarmen Gottes heranreicht. Ja, wie hätte Gott sein Volk zur Umkehr bringen können? Mit seiner großen Macht, mit Härte und Gewalt? In Römer 2, Vers 4 hatte Paulus schon geschrieben: Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Also Gott hat ein ganz anderes Konzept. Gottes Güte bringt zur Umkehr. Also dass er so gut ist, dass er uns so, sich so liebevoll uns zuwendet, das bewirkt etwas in uns. Und auch bei seinem Volk Israel lässt er sich von seiner Güte und Weisheit leiten und nicht von Härte und Gewalt. Denn Gewalt ist nicht imstande, eine Antwort der Liebe hervorzurufen. Ich kann auch einen Menschen nicht mit Gewalt zwingen, mich zu lieben. Das funktioniert nicht. Und Gott möchte sein Volk auch nicht zwingen. Er möchte es ja, in seine Liebe, in seine Arme hineinlocken. Und so hatte Gott einen ganz besonderen Plan für die Rettung seines Volkes Israel. Und dem wollen wir auch im ersten Punkt so ein bisschen auf die Spur kommen. Und ja, das erste Punkt soll lauten, die Rettung des Volkes Israel. Die Rettung des Volkes Israel. Und auch wenn es eigentlich nicht gut aussah mit dem Volk Israel, schreibt Paulus, wie die Wende kommen soll. Das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Und dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es schon bei den Propheten geschrieben steht. Gott möchte, dass auch die Menschen aus den anderen Völkern zu Jesus finden. Und er hat auch schon Menschen erwählt, die ihn dann später auch erkennen sollen. Wenn die Juden dann sehen, wie reich Gott diese Menschen beschenkt und wie sie in Gemeinschaft mit Gott kommen können und tatsächlich mit ihm leben, ja, dann sollen sie ja quasi eifersüchtig werden. Boah, was geht denn da ab? Wieso können die so eng mit Gott sein? Und ja, wenn diese Menschen aus den anderen Völkern alle zu Gott gekommen sind, die Gott dazu bestimmt hat, dann soll auch das ganze Volk Israel gerettet werden. Also Gott macht seinem Volk Geschmack auf die Beziehung zu ihm. Sie sollen einen Hunger und eine Sehnsucht mit Gott, ja, oder danach haben, wieder eine tiefe Beziehung zu ihm zu haben. Er könnte ihnen ja auch einfach drohen, und wenn er nicht umkehrt und Buße tut, dann werde ich noch schlimmere Plagen über euch kommen lassen, als ich das schon bei den Ägyptern damals gemacht habe. Aber ja, da ist ja dann nicht die Liebe im Spiel. Sie würden vielleicht irgendwelche Zugeständnisse machen und sich seiner Macht beugen, aber ja, er hätte ihr Herz dann noch nicht gewonnen. Und das ist auch nicht Gottes Herz, denn er wartet geduldig wie der Vater in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, bis dieser Sohn, und Israel wird ja auch Gottes Sohn genannt, bis der sich besinnt und umkehrt und sagt, ja, ich will umkehren und zu meinem Vater gehen. Das Gleichnis hat Jesus ja nicht umsonst erzählt, und ja, da steckt auch noch viel mehr Tiefe drin. Und er selbst wollte das, und das ist etwas ganz anderes, dass Beziehung möglich wird. Und diese echte Beziehung zu seinem Volk wünscht sich Gott ja von jeher. Und Paulus bringt Zitate von alttestamentlichen Propheten wie Jesaja und Jeremia, wo es dann heißt, dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es schon bei den Propheten geschrieben steht. Ein Retter wird aus Jerusalem kommen und er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien. dann 27, dann werde ich einen Bund mit ihnen schließen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Es gibt ja jetzt schon messianische Juden, die Jesus als ihr Messias erkannt haben, aber die Rettung des ganzen Volkes Israel, die steht noch aus. Und das zweite Kommen Jesu steht ja auch noch aus. Also es ist immer noch Gnadenzeit, sowohl für die Völker wie auch für das Volk Israel. Und von daher dürfen wir Israel auf keinen Fall abschreiben. Gott wird für sein Volk sorgen und er wird auch sein Volk retten. Und durch Jesu erstes Kommen und sein Heilswerk sind wir schon mehr mit den gläubigen Juden verbunden, als uns das manchmal bewusst ist. Da habe ich eine interessante Stelle in Epheser 2 gefunden. Da beschreibt Paulus das. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus den anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen durch seinen Tod. Das ist doch spannend. Wir sind eigentlich ein Volk mit denen, die auch Jesus schon kennen. Also in Christus sind auch die gläubigen Juden jetzt schon unsere Brüder und Schwestern. Und die anderen, die Jesus noch nicht erkennen können, will Gott später auch noch retten. Ja, von daher sollen wir auch den Juden gegenüber nicht überheblich werden oder meinen, wir seien etwas Besseres. Wir sollten vielmehr für das Volk Israel beten, dass sie ihre Blindheit Jesus gegenüber verlieren und ihn als ihren Retter erkennen können. Denn letztlich profitieren wir ja sogar davon, dass das Volk Israel ungehorsam war. Klingt ein bisschen paradox, aber ja, es ist so. Auf einmal kamen wir zum Zug, wo wir gar nicht wirklich dran waren. Aber auch darin kommt wieder Gottes große Weisheit und seine gnädige Erwählung und seine große Barmherzigkeit zum Ausdruck. Und das soll uns jetzt im zweiten Punkt beschäftigen, Gottes Erwählung und sein großes Erbarmen. Ich komme jetzt zu den nächsten Versen aus Verse 28 bis 32. Viele Juden sind jetzt zwar Feinde der guten Botschaft, doch das geschah für euch. Aber aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaak und Jakob sind sie nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Früher habt ihr Gott nicht gehorcht, doch wegen des Ungehorsams der Juden war Gott stattdessen euch jetzt gnädig. So sind es jetzt die Juden, die ungehorsam sind, weil er euch gegenüber gnädig ist. Aber eines Tages werden auch sie an Gottes Gnade teilhaben. Denn Gott hat alle Menschen ihrem eigenen Ungehorsam ausgeliefert, um allen seine Gnade zu schenken. Gott schenkt allen seine Gnade, so auch den Juden, die nach dem Evangelium immer noch Gottes Feinde sind. Denn solange sie den Sohn ablehnen, finden sie kein Heil und sind dem Evangelium feindlich gesinnt. Aber wie hieß es schon in Römer 5, Vers 10? Wir sind ja doch durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Also das heißt, das war bei uns genau das Gleiche. Wir waren vorher Gottes Feinde. Und als er uns dann schon versöhnt hat. Und jetzt heißt es aber von den Juden, dass sie nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. So jetzt nach Luther-Übersetzung. Gott hatte ja schon Abraham die Verheißung gegeben, 1. Mose 22. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Weil Jesus ja letztlich aus dieser Linie von Abraham kommt, da wurde ja das Volk Israel, werden alle Völker der Erde durch dieses Volk, durch Abraham gesegnet. Gott ist so treu, dass er sogar nach Jahrhunderten zu seiner Zusage steht. Und das trotz allen Höhen und Tiefen. Und ich glaube, das kann auch uns Mut machen, einfach Gott zu vertrauen, seinen Zusagen zu trauen, zu wissen, er ist treu. Und er ist nicht irgendwie so wankelmütig oder hat mal schlechte Laune und dann wieder gute Laune. Und dann heute sagt er, ja, okay, Heinrich, heute bist du mein Freund. Und morgen, ach, ich weiß nicht, also Heinrich, mit dir, ob das was wird, vielleicht doch nicht. Nein, seine Zusagen sind Ja und Amen. Also wenn er heute ein Ja zu dir spricht, dann gilt das in Ewigkeit. Wow, da können wir aufatmen. Da ist nicht Druck da. Oh, Hilfe, schaffe ich es? Habe ich genug gute Dinge getan oder was? Gut, wir wurden vielleicht von Menschen enttäuscht und manchmal übertragen wir unsere Erfahrungen von Menschen auch auf Gott. Ja, ja, der hat auch gesagt, dass er das macht und dann war es doch nicht so. Wer weiß, wie das bei Gott ist. Nein, er ist treu. Ja, und Paulus macht das auch deutlich, dass Gott seine Gaben und seine ausgesprochene Berufung nicht bereut. In 1. Thessalonicher 5, 24, da heißt es, Gott ist treu, der euch berufen hat, er wird euch auch vollenden. Er wird euch vollenden. Nicht weil ihr euch anstrengt und die Zähne zusammenbeißt, ja, er bringt euch auch ans Ziel. Also auch wenn wir einen schlechten Tag haben, wenn wir vielleicht auch mal irgendwie blind sind und auf Irrwege geraten, so wie das Volk Israel, bleibt Gott doch treu und bringt uns ans Ziel. Das finde ich echt Evangelium, das finde ich gute Nachricht. Manchmal geht Gott da auch ganz ungewöhnliche Wege mit uns, so wie auch mit dem Volk Israel. Und in den folgenden Versen da hat der Paulus so drei Punkte, an denen er das festmacht. Ich muss nochmal gucken, welcher Vers da. Nee, noch einmal einen zurück. Also das erste ist, früher wart ihr Gott ungehorsam. Also normalerweise hätten die Heiden in Rom und anderswo eigentlich Gottes Gericht und Strafe verdient. Aber weil sein Volk Israel auch gerade ungehorsam war, war Gott euch stattdessen gnädig. So hieß es in Vers 30. Und jetzt könnte man fragen, ja, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Warum ist er uns gnädig, wenn die einen gerade ungehorsam sind? Aber Gott hat sich da schon was dabei gedacht. Und das klang ja auch schon am Anfang an, indem Gott mit den Heiden gnädig war, wollte er sein Volk Israel ja, in seine Gegenwart locken, wollte er es eifersüchtig machen, damit sie umkehren. Gott war in seiner großen Barmherzigkeit also so gnädig, dass er sogar den Heiden ermöglichte, ihn zu erkennen, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht gesucht hatten. Eigentlich waren sie sogar seine Feinde. Aber seine Liebe hat diese Feindschaft überwunden und sie in sein Volk, in seine Familie hineingeliebt. Wir kommen nochmal zurück zum Epheserbrief, weil ich finde, der ergänzt das hier sehr schön. In Vers 19 macht Paulus da etwas deutlich. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit den anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wir waren eigentlich Fremde, die nichts mit Gott, mit Heil und irgendwas zu tun hatten. Und jetzt auf einmal heißen wir Bürger des Himmels. Wir haben eine zweite Staatsangehörigkeit sozusagen im Himmel. Und wow, wir gehören sogar zu seiner Familie. Es gibt ja auch Waisenkinder, die keine Familie haben, aber wenn die dann auf einmal eine liebevolle Familie bekommen, die sie wieder aufnimmt, wow, das ist ja Himmel auf Erden für die. Und ja, wir dürfen auch Himmel auf Erden haben, wenn wir jetzt schon seine Kinder sein dürfen. Und in Epheser 2,18 schreibt Paulus dann, denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Also es geht nicht nur darum, einen anderen Raum betreten zu dürfen, den Himmel, sondern es geht darum, dem Vater zu begegnen. Jesus hat ja auch gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, manche hören dann auf, aber niemand kommt zum Vater. Er ist das Ziel. Eigentlich hatten die Heiden ja gar keinen Zugang zu Gott. Sie gehörten nicht zu seinem Volk, sie kannten seine Gebote nicht, sie hatten auch keinen Tempel, um ihn anzubeten. Sie lebten in Ungehorsam und Sünde, sie waren ohne Hoffnung. Bis Gott sich über sie erbarmte, ohne einen Grund in ihnen zu finden, sondern einfach aus seinem Erbarmen heraus. In Vers 22, wir sind immer noch im Epheserbrief, beschreibt Paulus, wie die Heidenchristen sogar das Vorrecht zukommt, Teil des neuen Tempels zu sein. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Er wohnt in uns, er ist hier in unserer Mitte, er wohnt in unserer Mitte, aber auch er wohnt in unseren Herzen. Er ist gegenwärtig, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten, wow. Ja, all das gilt auch uns, die wir heute hier sind. Wir haben es nicht verdient, aber Gott hat sich über uns erbarmt und hat uns Gnade geschenkt. Und der zweite Punkt ist, an dem Paulus da anknüpft, in Vers 31 ist das dann, so sind es jetzt die Juden, die, man könnte sagen, noch ungehorsam sind, weil er euch gegenüber gnädig ist. Ja, jetzt sind es eben die Juden, die noch ungehorsam sind, weil sie einfach noch Jesus nicht erkannt haben. Und ich habe es schon mal gesagt, das ist kein Grund, überheblich zu werden oder auf sie herabzublicken. Denn wer im Glashaus sitzt, der soll nicht mit Steinen werfen. Und für Antisemitismus ist schon gar kein Platz. Das heißt, dass der Staat, das heißt auch nicht, dass der Staat Israel immer alles richtig macht. Da sind auch Menschen, die treffen gute und schlechte Entscheidungen, aber eben trotz aller Fehler und Mängel bleiben sie dennoch Gottes Augapfel. Und hier greift auch Gottes Verheißung für Abraham und seine Nachkommen aus 1. Mose 12, Vers 3. Also liegt auch schon lange zurück bei Abraham. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also wir tun gut daran, die Nachkommen Abrahams, also damit auch das Volk Israel, zu segnen. Das könnten wir tun, indem wir für das Volk Israel auch beten. Da gibt es immer wieder genug Gründe, da gibt es immer wieder Krisen und Krisenherde und Spannungen. Und ja, dass Gott auch den Politikern viel Weisheit schenkt und dass Gott Frieden schenkt und ja, und dass sie aber auch nicht äußeren Frieden nur, sondern auch diesen Frieden in Jesus finden und ja, dass sie in ihm ihren Messias erkennen. Sie warten ja eigentlich immer noch auf den Messias, aber haben ihn noch nicht erkannt. Aber das soll kommen. Ja, und wir dürfen nicht vergessen, sie sind der Stamm. Auch wenn einzelne Zweige ausgebrochen wurden und wir wurden als wilde Zweige eingepfropft, aber auch sein Volk Israel wird wieder eingepfropft werden. Gottes Wege sind unergründlich und er hat sein Volk bisher erhalten, obwohl es verschiedene Völker versucht haben, dieses Volk auszulöschen. Leider gehörte unser Volk auch dazu. Und doch hat er es immer wieder bewahrt. Und durch seine große Güte will er es wieder zurück in seine Arme lieben. Denn alles, was Gott tut, tut er aus Liebe. Es geschieht in der Welt natürlich auch vieles, was ihm nicht gefällt, was nicht aus Liebe geschieht, aber ja, er hat den Menschen Freiheit gegeben und ja, sie können sich für das Gute wie für das Böse entscheiden. Und ja, wir sehen ja, wie es oft aussieht, dass der Mensch sich oft für das Böse entscheidet und wir tun es auch immer wieder. Okay, nochmal zurück. Die Heiden waren alle ungehorsam. Das war das Erste. Die Juden sind noch ungehorsam, aber die Rettung naht, ist schon im Anmarsch. Also quasi alle waren ungehorsam und alle brauchen Gnade. Das ist jetzt so der dritte Gedanke. Denn Gott hat allen Menschen ihren eigenen Ungehorsam ausgeliefert, um allen seine Gnade zu schenken. Und es sind wirklich alle Menschen gemeint, ohne Ausnahme. Manche protestieren dann, aber ja, aber es gibt doch ganz gute Menschen und die haben auch ganz gute Sachen gemacht. Ja, sie haben auch gute Sachen gemacht und von mir aus, Mutter Teresa hat hingebungsvoll den Armen gedient, aber sie hat das ja auch in einer großen Ehrfurcht auch vor Gott getan, und ohne Gottes Gnade hätte sie diesen aufopferungsvollen Dienst auch nicht tun können. Ja, und ich komme jetzt so Richtung Schluss, indem Paulus nur staunen und loben und anbeten kann angesichts der großen Güte, Weisheit und des großen Erbarmens Gottes. Und ich lese uns die Verse 33 bis 36. Wie wunderbar ist doch Gott! Wie unermesslich seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis! Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Man müsste eigentlich sagen, niemand. Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ja, Gottes Weisheit und seine Wege übersteigen bei weitem unser Denken. Und doch ringen wir oft mit Gottes Wegen, vor allem wenn sie uns nicht gefallen, wenn wir sie auch gar nicht verstehen. Ich habe es vorhin schon angedeutet, ja, manchmal verstehe ich Gottes Wege nicht, und das ist manchmal auch schwierig, auch diese Spannung auszuhalten. Herr Gott, warum? Warum muss es jetzt so laufen? Soll das irgendeinen Sinn ergeben? Keine Ahnung. Ich hatte selbst in einer Predigt einen hilfreichen Gedanken mal gehört, und da hieß es, dass es wichtig ist, Gottes Wege und Gottes Wesen zu unterscheiden. Gottes Wege können für uns manchmal schwer und unverständlich sein. Wir blicken nicht dahinter. Aber Gottes Wesen, wie er ist, das ist klar und beständig. Gott, unser Vater, ist immer Liebe. Sein Wesen ist immer gut. Denn er ist auch Licht, und in ihm ist keine Finsternis. Das heißt, in ihm ist kein böser Gedanke oder keine Hinterlist. Denn er ist absolut heilig und rein. Er ist vollkommen. Und er besteht in vollkommener Weisheit. Er braucht keine menschlichen Ratschläge. Und er überblickt alles und er sieht noch viel weiter. Und er hat alle Macht und nichts ist ihm unmöglich. Er ist souverän und er wird mit seinem Heilsplan ans Ziel kommen. Wenn Menschen zu viel Macht haben, dann wird es gefährlich und das macht uns Angst. Aber bei unserem himmlischen Vater brauchen wir keine Angst zu haben, dass er seine Macht missbraucht, denn er ist durch und durch gut. Sein ganzes Wesen ist durchdrungen von Liebe. Und diese Liebe ist ewig. Denn sein Wesen ist vollkommen. Und er hat die ganze Welt, das ganze Universum mit seinen Sternen und Galaxien geschaffen. Er ist Gott. Und ihm gebührt die Ehre und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja.